Herzlich willkommen zum Podcast Der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich habe, bevor wir mit dem Interview mit Sabine Hübner starten, noch eine Überraschung und eine große Bitte an dich. Ich suche nämlich für meinen neuen Online-Kurs Stressfrei alltagstauglich noch Beta-Testerinnen und Beta-Tester. Es gibt noch ein paar Plätzchen und die kannst du dir sehr gerne schnappen, wenn du dich anmeldest auf www.katja-schäfer.de/stressfrei. Dann bekommst du nämlich den Kurs für schlappe 40 Euro und kannst ihn ein ganzes Jahr lang in der Vollversion nutzen. Und ich bekomme von dir im Gegensatz dazu ein Feedback, wie dir der Kurs gefallen hat. Und du darfst den Preis mitbestimmen, den der Kurs dann ab dem 19.04. für alle kosten soll. Du tust damit mir einen riesengroßen Gefallen, weil ich natürlich mein Angebot noch besser machen kann und weil ich nämlich auch einfach nicht sicher bin, was so ein Kurs denn kosten darf. Und ja, da brauche ich einfach so ein bisschen Input von dir. Demnach der günstige Preis und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du da reinklickst. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt lass uns starten mit dem Interview mit einer unglaublich tollen Frau, Sabine Hübner. Findest du auf großen Bühnen. Sie hat aber auch ein eigenes Unternehmen und spricht mit uns darüber, was Service als Haltung denn ausmacht. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview und wünsche dir einen guten Start in die Woche. Bis dann. Tschüss. Herzlich willkommen im Podcast Der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch und zwar die Sabine Hübner. Sabine ist Überzeugungstäterin, Autorin, über 20 Jahre Unternehmerin und seit 2013 Geschäftsführerin der Forward Service GmbH, unter den Top 10 Influencern für Marketing und Vertrieb, nominiert für den Tiger und Red Fox Award, Top Speakerin 2012 und man findet dich auf den Bühnen als international gefragte Vordenkerin und Rednerin. Sabine Hübner ist ein Multitalent und dabei dreht sich alles um eins: Menschen und Service. Ich fühle mich sehr geehrt, dass wir heute uns über den Bildschirm im virtuellen Wohnzimmer treffen können. Herzlich willkommen im Podcast, Sabine. Schön, dass du da bist.
Danke, liebe Katja. Danke für die Einladung. Ganz lieb.
Ja. Magst du uns vielleicht einmal kurz mitnehmen, wie du so, also welche Meilensteine es vielleicht auf dem Weg jetzt gab, bis du zu der Sabine geworden bist, die du heute bist?
Ich sage ja immer, jede Station, glaube ich, gehört ja immer dazu, damit man die nächste Station wieder gehen kann. Aber wenn du jetzt darauf ansprichst, was mir so dieses Herzblut für das Thema Service gegeben hat, dann war das schon ganz früh. Ich sage immer, ich habe Service in der DNA. Ich bin, wie man vielleicht an meiner Sprache noch hört, ursprünglich Österreicherin. Ich komme aus dem Salzkammergut und bin reingeboren in so ein typisches österreichisches Mini-Familienhotelchen. Und als Kind, oder von Kindesbeinen an, kann man so sagen, habe ich miterlebt, wie meine Familie, meine Mama und meine Großmutter mit unseren Gästen umgegangen ist, unter Anführungszeichen. Und ich sage immer so mit einem zwinkernden Auge, meine Oma war das erste lebendige Customer Relationship Management System, das ich kennengelernt habe. Alles getan, um jeden Gast die Wünsche von den Augen abzulesen. Und die hat so, ich sage immer so im 30-Sekunden-Takt die Frühstückseier aus dem Wasser gefischt, damit jeder Gast das genau richtige Ei bekommt. Und das war sicherlich die erste Station, die mich sehr geprägt hat, diese archaische Gastfreundschaft meiner Familie. Und das war sicherlich der Ursprung für das Thema Service. Aber ich habe dann, ich war lange im Internat, also 8 Jahre, und bin durch eine sehr, darf ich das sagen, durch eine sehr disziplinierende und menschenorientierte Ausbildung gegangen, habe dann in Wien Sprachen studiert und habe nach meinem Studium eine Weile im Tourismus gearbeitet, aber nicht im klassischen Tourismus, also ich bin keine Hotelfrau, sondern bei einem Reiseveranstalter zum Thema Reklamationsmanagement. Das war ja so Ende der 80er Jahre so ein Riesenthema, damals Beschwerdemanagement zu professionalisieren. Und ja, vielleicht, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, jeder Meilenstein spielt immer eine Rolle. Und aus dieser Aufgabe heraus bekam ich die Gelegenheit, in der Druckindustrie mich als das erste Mal in meinem Leben damals als Unternehmerin sozusagen einzukaufen. Und das war ein besonderer Meilenstein, weil es ein ganz anderes Geschäft war, ein reines Business-to-Business-Geschäft. Also wir haben fast alle Telefonkarten hergestellt. Das wissen die jungen Menschen gar nicht mehr, was das ist. Also die man so Telefone schob, da gab es noch kein Mobiltelefon. Und das haben wir in einem hohen Maße gemacht. Und dann habe ich aus dieser Selbstständigkeit und aus diesem unternehmerischen Engagement heraus mich vor 21 Jahren selbstständig gemacht in dem, was ich heute tue, nämlich Vorträge zu halten und eben mit meiner Beratungsagentur, das hast du schon erwähnt, seit 2013 Forward Service eben nicht nur auf der Bühne über Service zu sprechen, sondern Unternehmen dabei zu begleiten, aus der Organisation von innen heraus eine Servicehaltung zu entwickeln.
Mhm. Ja. Ich habe ja ein bisschen geguckt, es gibt so tolle Videos bei dir, von dir auf YouTube, wo man dich in Action erleben kann. Magst du uns aber nochmal sagen, was heißt ein Kundenservice oder Service für dich? Was sind da so die wichtigsten Bausteine?
Das ist die große Herausforderung bei dieser Begrifflichkeit, denn Begrifflichkeit Service wird in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Kontexten auch sehr unterschiedlich verstanden. Und irgendwie ist Service immer so alles, aber nichts Konkretes in der Gastronomie, was ganz anderes als in der Automobilbranche. Und deswegen macht die Frage sehr viel Sinn, Katja. Was ist das überhaupt? Also ich sage immer, für mich gibt es so zwei Ebenen. Das ist, die eine ist ja die Metaebene. Also eine meiner Kernthesen ist ja, Service ist kein Projekt. Service ist eine Haltung, die in einem Unternehmen gelebt wird und damit ein Teil der Unternehmenskultur. Man könnte sagen, eine Lebensader, die sich durch ein gesamtes Unternehmen zieht, durch alle Hierarchieebenen, durch alle Funktionen, ganz egal, ob man Kundenkontakt oder nicht hat oder nicht. Und das ist für mich schon mal die Voraussetzung für das Thema Service. Und sich wirklich zu fragen, was soll denn unsere Servicehaltung sein? Und wie passt unsere Servicehaltung zu unserer Unternehmenskultur? Ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und also von dieser Metaebene sozusagen auf die Handlungsebene besteht für mich eine konsequente Servicekultur im Wesentlichen aus drei großen Säulen. Die erste Säule sind Dienstleistungen, ergänzend, flankierend zum Kernprodukt oder zur Kernleistung, die einen Mehrwert für den Kunden bieten und für den Kunde auch bereit ist, Geld zu bezahlen. Also die haben in der Regel ein Preisschild. Entweder weil die Dienstleistung ein Preisschild hat oder weil ein Kunde bereit ist, mehr Geld zu bezahlen, weil er diese Dienstleistung bekommt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Säule, weil das die Säule ist, die vor allem direkt auf den ökonomischen Erfolg eines Unternehmens einzahlt, sprich Geld damit verdient in der Zukunft, extrem wichtig. Die zweite Säule sind Prozesse, Abläufe und Standards, die uns als Kunden das Leben leichter, einfacher, komfortabler machen, weil eben Abläufe aus der Kundensicht gedacht sind, weil sie klug sind, weil sie zunehmend digital sind und im Idealfall intelligent verknüpft mit den persönlichen Kontaktpunkten. Und die dritte Säule, das sind die Menschen, die jeden Tag in der direkten Interaktion mit Kunden am Telefon, persönlich per E-Mail, auf Social Media, auch die Servicekultur, die Servicehaltung wahrscheinlich am direktesten leben. Und für mich gehören alle drei Säulen zu einer exzellenten Servicekultur. Und nur wenn ich in der Lage bin, alle drei Säulen auf einem hohen Niveau zu spielen, dann kann man wirklich von einem echt exzellenten Service sprechen.
Ja, ja. Ja, vielen Dank. Also das ist ein sehr umfassendes, schönes Bild, was Service heißt. Wenn ich jetzt auf die Haltung nochmal eingehe, gibt es da vielleicht Kompetenzen, die Mitarbeiter haben müssen, damit diese dritte Säule, die menschliche Säule, auch beim Kunden ankommt?
Ja, da gibt es viele Komponenten. Also erst für mich ist die wichtigste menschliche Fähigkeit der Zukunft in unserem digitalen Zeitalter ist Empathie, Einfühlungsvermögen. Denn machen wir uns nichts vor. Wir haben ja als Kunden immer mehr Kontakte mit Unternehmen über die digitalen Kanäle. Wir haben immer weniger persönliche Kontakte mit Unternehmen. Können wir uns alle Branchen an uns vorüberziehen lassen. Das ist in allermeisten Branchen so. Nicht in allen, aber in den allermeisten so. Das bedeutet, wenn der Kunde einen persönlichen Kontakt sucht und sich wünscht, dann hat er natürlich den maximalen Anspruch darauf, dass er eine persönliche Zuwendung bekommt, dass jemand sich dass es jemandem ein echtes Anliegen ist, das verstehe ich auch unter Haltung, dass es jemandem ein echtes Anliegen ist, eine Lösung zu finden. Und das setzt voraus, dass sich Menschen einfühlen können. Und Einfühlungsvermögen und Empathie ist ja auch diese Fähigkeit, die uns von digitalen Systemen unterscheidet. Mir ist das sehr wichtig, also ich lege wahnsinnigen Wert darauf, dass wir diese beiden Welten, die analoge Welt und die digitale Welt, nicht gegeneinander ausspielen. Das kommt mir jetzt manchmal oft so vor, dass man, das ist immer so ein, dass das immer noch so manchmal so gegnerische Welten sind. Das halte ich für vollkommen falsch. Ich glaube, wir brauchen beide Welten parallel und müssen uns fragen, wo macht der menschliche Kontakt einen Mehrwert? Und ich glaube, da gibt es viele Momente, aber Empathie gehört immer dazu.
Mhm. Ja, bin ich absolut bei dir. Wenn ich jetzt ich kümmere mich ja um die Neuen im Chefsessel, das ist so meine Zielgruppe, und nun mal angenommen, da habe ich jetzt jemanden und der sagt, naja, ich habe da so meine Ziele, ich kümmere mich um die Managementgeschichten und also das mit dem Service, das überlasse ich den Mitarbeitern. Macht der dann was falsch?
Ja, auf jeden Fall. Service ist jeder im Unternehmen. Also diese Haltung oder diese Lebensart, von der ich gesprochen habe, die betrifft ja auch die Führungskräfte. Die betrifft nicht nur auch die Führungskräfte, die trifft vor allem die Führungskräfte. Mhm. Denn die Führungskräfte sind in ihrer operativen Führungsaufgabe die wichtigsten Treiber für das Thema Servicehaltung. Und das wichtigste Beispiel, also das sind ja so diese, auf den ersten Blick, diese banalen Dinge, wenn man sie ausspricht, aber in der Umsetzung der Meilenstein, also die Frage, ob ein Team Service lebt oder nicht, daran Freude hat oder nicht, da einen richtig guten Job macht oder nicht, hängt in einem hohen Maße von der direkten operativen Führungskraft ab. Die ist ein extrem wichtiger Treiber und deshalb ist das ein unfassbar wichtiger Punkt.
Mhm. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hat das vielleicht sogar ein bisschen was mit der gelebten Teamkultur oder Unternehmenskultur auch zu tun. Also es ist jetzt nicht nur der Kontakt nach außen, wenn ich die richtig verstehe, aber korrigiere mich da gern, sondern eben, wenn du sagst, also die müssen da Spaß dran haben und müssen das auch leben. Was kann denn so eine Führungskraft denn im Team machen, damit diese Service-Haltung, wie du sagst, auch im Team gelebt wird, damit die eben auch authentisch nach außen getragen werden kann?
Also ich sage immer nur, was innen glänzt, kann außen funkeln, das ist ein Bild dafür. Das Entscheidende ist erstens, dass ich das, was ich erwarte, was Mitarbeiter nach außen tragen, sei das Sprache, sei das Engagement, sei das, also das Umsetzen der Werte im Kern ja auch, ja, dass ich das, was ich erwarte, was nach außen getragen wird, auch nach innen lebe. Jetzt sind wir alle keine... Wir sind ja alle nicht Superman, ja? Also jeder macht Fehler und ich glaube auch Führungskräfte machen Fehler. Also ich weiß nicht, wie es den Führungskräften da draußen geht. Ich bin ja auch eine, ich mache jeden Tag Fehler. Ich mache auch nicht alles. Ich glaube, die entscheidende Fähigkeit ist, dass wir erstens uns reflektieren, und zwar kritisch reflektieren, aber auch nicht zu kritisch. Das ist ja auch manchmal ist ja, kann das ja auch ein zu viel werden, ja? Und dass wir als Führungskräfte auch den Mut haben, dann auch mal zu sagen zu Mitarbeitern, ich hab das oder die Situation so gelöst, das war keine gute Lösung, das hätte man besser machen können. Das hätte ich anders, würde ich das jetzt nochmal machen, würde ich das anders machen, das hätte man besser machen können. Ich glaube, diesen Mut sollten wir an manchen Stellen, oder sollten Führungskräfte an manchen Stellen mehr haben, denn das Thema Servicehaltung, Servicekultur ist ja ein sehr dynamisches Thema. Mhm. Und nehmen wir doch nur mal die letzten 8 Monate, die in vielen Bereichen Geschäftsmodelle, den Umgang mit dem Kunden, die Beziehung mit dem Kunden ja irgendwie wirklich von links auf rechts gedreht haben. Da ist es ganz entscheidend, dass man sich natürlich möglichst schnell mitverändert. Mhm. Dass man da, und das ist auch wie in jeder Veränderungs- oder Entwicklungsphase so, da tappen auch Führungskräfte, und das ist ganz normal, in alte Fallen. Also da gibt es Dinge, die nimmt man sich vor, dass man die anders machen möchte. Und wir sind halt auch ein Stück weit, das ist auch, glaube ich, ein bisschen menschlich, dass wir auch Gewohnheitstiere sind. Und da tappt man immer wieder in alte Muster oder verfällt zurück in alte Muster. Und ich glaube, da braucht es auch den Mut zu sagen, liebes Team, das war jetzt alte Welt. eigentlich in eine neue Welt. Das ist wichtig, dass wir das nochmal neu denken. Und ich glaube, diesen Mut sollten wir haben. Ich glaube, Führungskräfte machen sich glaubwürdiger.
Ja, ja, ist auch eine sehr, sehr wichtige Kompetenz, dann eben Mut zu haben, auf sich auf Veränderungen einzulassen. Wenn ich jetzt noch nicht so ganz so erfahren bin als Führungskraft, gibt es da von dir einen Tipp, wie ich das denn merke? Also sowas wie ein Warnschild oder so, wenn ich einfach merke, oh, jetzt kippt's. Jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt müsste ich eigentlich reflektieren und evaluieren, aber ja, gibt es da eine Idee, wie ich das merken kann?
Weil, mir geht es so, jeden Tag, wenn ich aus dem Büro rausgehe, also wenn ich bin im Moment ja auch mehr im Büro als sonst, denke ich so über meinen Tag nach. Das kann manchmal beim Laufen sein, das kann manchmal sein auch am Abend, wenn ich einfach, wenn ich zu Hause bin und vielleicht noch einen Kaffee trinke. Also ich persönlich bin ein Verfechter davon, dass man überhaupt jeden Tag so in der Fliegerei, würde man sagen, ein Debriefing macht für den Tag. Und ich frage mich schon jeden Tag, was ist mir gut gelungen und was ist mir nicht so gut gelungen. Ich habe dazu übrigens letztes Jahr ein Tagebuch entwickelt, das heißt Menschmomente, das eben so eine tägliche Reflexion zur Aufgabe macht. Also, dass man so morgens drüber nachdenkt, wie möchte ich denn in den Tag reingehen, was die Haltung betrifft, und am Abend so nochmal so eine 30-Sekunden-Reflexion oder, wenn man möchte, 3-Minuten-Reflexion. Was ist mir denn davon gut gelungen und wo sage ich, das kann ich besser, ja? Und das, glaube ich, ist etwas, wenn man sich das zum Ritual macht, ist das sehr wertvoll. Denn am Ende bedeutet Service ist ja kein neues Thema. Machen wir uns jetzt nichts vor. Es gab schon in den 80er Jahren. Service gut zu machen bedeutet immer wieder nachzudenken, wie können wir denn Dinge anders machen oder besser machen. Und deswegen ist Reflexion ein sehr wichtiger Teil von Service in der Führung, aber auch bei Mitarbeitern natürlich.
Ja, ja.
Und ich glaube, wenn ich das noch ergänzen darf.
Gerne.
Ich glaube, die Frage ist auch, inwieweit habe ich einen Führungsstil, der auch Mitarbeiter dazu einlädt, mir ein Feedback zu geben, wenn es einen Zielkonflikt gibt an manchen Stellen. Also das ist ja eine wichtige Frage. Also wir sprechen zwar immer von 360-Grad-Feedback und all diesen Dingen, ja, aber also bei mir ist es so, wenn ich meine Mitarbeiter frage, wie findet ihr denn das, dann erwarte ich schon, dass sie auch sehr kritisch sind und sagen, finden wir nicht so gut. Oder das gefällt uns nicht. Und ich freue mich dann immer, wenn sie nicht alles nehmen, was ich vorschlage, sondern andere Blickwinkel aufmachen.
Mhm. Ja, was du ansprichst, da gehört schon ein gewisser Mut dazu auch, ne? Also es ist, glaube ich, nicht in jedem Unternehmen so, dass ein Team sich traut, dem Chef oder der Chefin hier Kontra zu geben und zu sagen, also pass mal auf, egal ob du jetzt darüber nachgedacht hast, aber so gut finde ich das jetzt nicht, was wir da jetzt machen. Wie kann ich denn so eine Kultur im Team schaffen oder so eine Atmosphäre, dass ich als Führungskraft eben auch dieses Feedback bekomme, was du da ansprichst?
Nein, ich glaube, als erstes braucht es ja schon mal, wie du sagst, es braucht ein bisschen Selbstbewusstsein. Und wir suchen ja immer die kreativen Mitarbeitenden, die sich einbringen und engagiert sind. Und wenn man da mal so ganz genau hinschaut, bin ich mir nicht immer so sicher, ob das dann in der Realität wirklich, ob das immer den Tatsachen entspricht. Weil das bedeutet ja, und das ist übrigens ganz wichtig für das Thema Service, dass Mitarbeiter Freiraum haben. Also exzellenten Service kannst du heute nur noch bieten, wenn Mitarbeiter Freiraum haben, in einer Situation mit dem Kunden auch wirklich eine Lösung zu finden und eine Entscheidung zu treffen. Und Freiraum zu geben, und jetzt komme ich zu deiner Frage, Freiraum zu geben bedeutet ja für eine Führungskraft, dass ich den Mut haben muss, nicht jede Sache kontrollieren zu wollen. Das heißt, dass ich einen Stil entwickle, der schon eine Orientierung gibt. Ich glaube, das ist wichtig. Also das ist ja keine Anarchie, vor allem wenn wir über junge Führungskräfte auch in großen Unternehmen sprechen, da gibt es ja sehr klare Strukturen. Es sind ja nicht alle so frei wie wir hier. Ja? Also ich kann ja, wenn ich morgen was entscheide, entscheide ich das. Ich muss niemanden fragen. Ja? Das ist natürlich in großen Unternehmen nicht zwingend so. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir sehr klar Freiräume geben, die auch sehr klar abstecken. Ich spreche da immer von so einer sechsspurigen Autobahn für Mitarbeiter. Mhm. Und dass man sagt, okay, Es gibt schon eine Begrenzung, aber ich entscheide als Führungskraft, gebe ich 2 Spuren, gebe ich 4 Spuren, gebe ich 6 Spuren. Und Mitarbeiter müssen ja auch mit Freiraum umgehen können. Das ist übrigens etwas, das ist nicht gegeben. Also da darf man auch manchmal die Menschen nicht überschätzen, sonst verunsichert sie das. Und das bedeutet für eine junge Führungskraft, dass ich mir erstmal dass ich mir Gedanken machen muss, wie viel Freiraum kann ich jemandem zumuten, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber traue ich jemandem zu? Und wie kann ich vielleicht von den 2 Spuren langsam auf 3, auf 4, auf 5, auf 6 kommen? Also das ist ja nicht von 0 auf 100, sondern das ist ja auch eine Entwicklung, dass eine junge Führungskraft einfach langsam ausprobiert, mehr Freiraum zu geben. Und übrigens, Freiraum zu führen ist deutlich herausfordernder als enge Prozesse zu führen, weil das ist einfach, da habe ich eine Kennzahl, da mache ich tick the box, erledigt oder nicht, und dann sind wir fertig. Freiraum zu führen bedeutet, immer wieder zu begleiten, zu bestärken, ein Korrektiv zu sein, wertzuschätzen sowieso. Also es ist eine deutlich größere Herausforderung erstmal. Die gute Nachricht ist, später habe ich es leichter, weil ich ein Team habe, das selbstbewusst ist, das souverän ist, das kompetent ist und das somit nicht mit jedem Mini-Thema am Schreibtisch steht, um zu fragen, wie soll ich es denn lösen?
Ja, ja. Bin ich total bei dir. Ist auch ein wunderschönes Bild und ich finde das sehr, sehr wertvoll und ich glaube tatsächlich auch nur so kann ein Team erfolgreich sein, wenn jeder die Möglichkeit hat, seinen eigenen Kopf einzuschalten und ja, eben seine Stärken auch ins Team mit einzubringen. Es gibt ein paar Aspekte, die du angesprochen hast, die könnten zu einem Begriff gehören, den ich sehr gerne mag. Das nennt sich Servant Leadership. Ja. Ist eine Führungsform, wo die Führungskraft eine dienende Person ist, wenn man es jetzt wortwörtlich übersetzt. Passt es zum Thema Service irgendwie dazu oder gibt es da doch noch ein paar Unterschiede, wenn du sagst, okay, 6-spurige Autobahn, ich schaue, dass ich die Leitplanken für meine Mitarbeiter hinbekomme, aber lass denen einen Freiraum. Kann man das vergleichen oder sagst du, nee, das ist jetzt doch was anderes?
Naja, ich war mal Rotarierin, da gibt es ja diesen Gedanken auch sehr deutlich. Ich möchte es mal so ausdrücken. Ich persönlich spreche im Servicebereich nicht so vom Dienen, weil das Dienen hat, das bringt ja immer so mit, dass einer der Kleine ist und der andere ist der Große. Also das ist genauso wie der Kunde ist König. Das ist ein Bild, das ich nicht nutze, weil ich meine, dass es ein veraltetes Bild ist. Weil per se, wenn ein Kunde König ist, und es kommt dann später gleich zum Dienen, dann heißt es ja, dass wir dem König dienen. Ich glaube, das wollen Kunden heute auch gar nicht. Und automatisch ist der dient, ist so, der buckelt irgendwie so klein da unten da vor sich hin. Das sind ja so, so ein Bild haben wir ja, wenn wir so alte Filme vor Augen haben oder so. Ja? Mhm. Und ich glaube, das Bild ist falsch, weil derjenige, der einen richtig guten Service macht, ja, jetzt im Kundenkontext, ich komme gleich auf die Führungskraft, der ist ja aus der Sicht der Kunden niemals der Kleine, sondern diejenigen, die einen Top-Job machen, die strahlen vor Herzlichkeit, die kompetent sind, die klug sind, die sehen. Das sind ja in unseren Augen, also aus den Kundenaugen gesehen, das sind ja immer die Menschen, die mindestens auf Augenhöhe sind. Ja. Und deswegen halte ich dieses Bild für falsch, denn diejenigen, die einen lieblosen Roboter-Service bieten, das sind eigentlich immer die, auf die Runde schauen, wo wir sagen, boah, das ist ja armselig, ja. Also der kann ja gar nichts, ja. Und wenn ich das jetzt übertrage auf deine Frage zum Thema Leadership, dann möchte ich das mal so sagen, wenn man Servant so denken und interpretieren möchte, dass man sagt, die Führungskraft, die es schafft, die einen so schlauen Führungsstil hat, dass sie es schafft, die Potenziale und Fähigkeiten, Talente der Mitarbeiter, ich sag's mal so, freizusetzen und zu fördern. Wenn man das als Servant betrachten würde, dann würde ich es mit 100% unterschreiben wollen. Und wenn man Dienen dann so betrachten möchte, dass ich sage, ich tue alles, um das Beste aus den Mitarbeitenden zu machen, also nicht rauszuholen, sondern zu machen, dann glaube ich, ist es ein sehr richtiges Bild. Und zumal es nicht das Bild aufmacht, dass wir eine Führungskraft immer wie soll ich mal sagen, über jemanden steht. Haben wir wieder dieses Bild der Augenhöhe. Natürlich, rein hierarchisch betrachtet ist das natürlich so, Chef ist Chef. Ja? Allerdings, ich glaube, das ist eine Frage, wie man diesen Stil, das ist eine Frage des Stils.
Ja.
Das ist eine persönliche Entscheidung, wie, wie man seinen Führungsstil wählt.
Ja, finde ich absolut. Also ich denke tatsächlich auch, dieses Servant ist wahrscheinlich sogar so gemeint, wie du das als zweites für dich definierst. Trotzdem finde ich diese 1:1 Übersetzung mit dem Diener, stimme ich dir total zu. Also das passt tatsächlich nicht, ne? Also eher eben dieses auf Augenhöhe, auch wenn der Chef ist. Jetzt hast du ja eine Beratungsagentur und da sagst du, ihr arbeitet mit Hirn, Herz und Haltung. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Genau. Kannst du uns kurz sagen, was ihr da genau macht und für wen ihr da seid?
Ja, also wir haben das sehr bewusst so gewählt, weil das Thema Service ist ja oft manchmal in den Köpfen der Menschen noch immer so das Nettsein. Ich habe das gerade in der Veranstaltung, glaube ich, 2,5 Stunden diskutiert. Also dieses Nettsein, dieses Freundlichsein. Und da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil für mich ist Service so viel mehr als nett sein. Ja, nett sein ist der kleinste Nenner, sage ich jetzt mal irgendwie. Ja. Also das Herz heißt bei uns, dass es menschlich ist, dass es da menschelt, dass es sprüht, dass das auch eine verbindlich ist. Ich spreche ja von Menschmomenten, dass wir in einer Interaktion einfach Menschmomente zaubern, könnte man sagen, oder schaffen. Mhm. Das ist das Herz.
Ja.
Das Hirn ist, dass Service im Bereich dieser Säulendienstleistung und auch in der Säule der Prozesse, um dann nochmal zurückzugehen, natürlich klug sein muss. Also, wenn nichts funktioniert, dann nützt mir auch der herzlichste Mitarbeiter langfristig nichts, ja? Sondern wir brauchen natürlich kluge Abläufe. Wir brauchen intelligente Dienstleistungen, die wirklich einen Engpässe bedienen, die Nutzen bieten. Und das ist das Hirn. Auch intelligente Verknüpfungen der digitalen Welt mit der persönlichen Welt, auch das ist Hirn. Und Haltung habe ich vorhin schon beschrieben. Alles auf all diese Dinge zahlt natürlich das Thema Haltung ein. Denn die Haltung trägt ja alles. Die Haltung, die im Unternehmen gelebt wird, trägt ja am Ende die operative Umsetzung von all diesen Themen. Also es ist so, ich sage es mal so, dass das über allem steht. Und die Haltung trägt ja auch die Veränderungen in Entwicklungsphasen. Was wir machen ist, wir begleiten Unternehmen dabei mit Tools, die wir selbst entwickelt haben, also auch sehr klugen Tools, dass eine Organisation von innen heraus sozusagen empowered wird, eine eigene kluge, aber eben auch herzliche, eine kluge, aber eben auch emotionale Service-Haltung und Kultur aufzubauen. Das bedeutet, wir bewegen uns in drei Feldern. Das erste ist das Thema Service, wir nennen es Empowerment. Das ist alles, da arbeiten wir mit Tools, die dafür sorgen, dass Mitarbeitende, aber auch Führungskräfte, dass der Blickwinkel geschärft wird für das Thema Servicehaltung. Wir bilden dort Service-Coaches aus, mit einer Service-Coach-Ausbildung. Wir haben ein sehr kluges Lernkonzept entwickelt, mit dem Unternehmen intern trainieren können über alle Branchen, über alle Abteilungen, wollte ich sagen, und über alle Ebenen hinweg. Also sehr stark ein Empowerment von Organisationen von innen heraus mit intelligenten Tools. Die zweite Säule ist bei uns das Thema Service Performance. Dort haben wir einen Index entwickelt, der heißt Sisi-Index, wie die österreichische Kaiserin, aber übersetzt heißt es Sophisticated Index for Service Improvement. Das heißt, das ist ein Index der Servicekultur auf 5 Sichtachsen. Mitarbeiterloyalität, interne Prozessperformance, also Service Fulfillment, Beschwerdemanagement und Kundenloyalität abbildet. Also ein sehr ausgeklügelter Index, mit dem wir Unternehmen langfristig begleiten, Stellschrauben zu finden und die richtigen Hebel zu finden für ihre Servicekultur. Und die dritte Säule heißt bei uns Service Design. Das ist der gesamte Bereich Customer Experience. Da geht es wirklich um das Kundenerlebnis an den einzelnen Kontaktpunkten. Und dort helfen wir Unternehmen, Kontaktpunkte zu hinterfragen, zu checken, zu optimieren. Also klassische klassisch Customer Experience Beratung. Allerdings immer auch mit dem Schwerpunkt nicht nur auf den Prozess, sondern auch auf das Wie gehen wir einen Kontaktpunkt miteinander um. Und das geht runter bis hin zum Service Manual, wo wir wirklich Prozesse festlegen, beschreiben, trainieren, also solche Systeme implementieren. Der Kern ist aber immer, also wir arbeiten nicht so, dass wir sagen, da kommt eine Armada von 100 Beratern in ein Unternehmen, sondern alle unsere Tools zahlen darauf ein, dass sich die Servicehaltung von innen heraus, also als Organisation von innen heraus sozusagen etabliert. Nur das halte ich langfristig für erfolgreich. Und deswegen arbeiten wir immer so, dass wir nicht möglichst viele Manntage verkaufen, sondern möglichst Unternehmen befähigen, dort langfristig selbst ihre Punkte zu setzen. Aber wir begleiten das sehr stark natürlich. Mhm. Ja. Also, man könnte sagen, wir sorgen dafür, dass Mitarbeitende Freude am Thema Service bekommen, dass die Führungskräfte genau das beisteuern, was du auch vorhin so schön beschrieben hast, dass sie diese Servicehaltung stützen in ihrer Arbeit, dass wir auch messen können, ob was spürbar beim Kunden ankommt und dass wir dauerhafte Systeme aufbauen, die dieses dynamische Thema, das ist ja nicht statisch. Nächstes Jahr haben wir wieder eine andere Situation als dieses Jahr. Das heißt, dass wir das Unternehmen mit dieser Dynamik mitwachsen können.
Mhm. Ja, was mich da interessiert ist, wie merkt ein Unternehmen oder auch eine Führungskraft, dass diese Servicehaltung nicht mehr so ist, wie sie sein sollte?
Na, das kann man an vielen Dingen ablesen. Also jetzt an der Schnittstelle zum Kunden merke ich das daran, dass zum Beispiel an der Anzahl der Beschwerden, vor allem an der Begründung der Beschwerden. Wir merken das an Kundenloyalitätsfaktoren wie Wiederkaufquote, Empfehlungsquote, so Net Promoter Score zum Beispiel. Auch Umsatz pro Kunde, das sagt ja alles etwas aus. Ich merke es aber auch auf der Mitarbeitersicht. Also die Sichtachse, eine unserer Sichtachsen, die wir messen, ist halt Mitarbeiterloyalität. Ich merke es an der Fluktuation der Mitarbeiter. Ich merke das an ich kann es auch an Krankheitstagen von Mitarbeitenden ablesen. Ich kann das ablesen an der Bereitschaft, sich in Projekten zu engagieren, also auch an der Einsatzbereitschaft. Also gibt es viele, es sind ja viele Faktoren, die ineinander greifen und auch zum Beispiel in der internen, also es gibt ja auch eine interne Prozessperformance. Wir haben ja heute viele Schnittstellen in allen Branchen und Servicehaltung merkt man sehr an den Schnittstellen. Also die interne Zusammenarbeit, die du vorhin angeschnitten hast, die ist ja unfassbar wichtig. Also wenn ich intern nicht gut zusammenarbeite an den Schnittstellen, dann ist es ja unglaublich. Mhm. Wie soll dann am Ende beim Kunden, beim Gast, beim Patienten, beim Mandanten irgendwie was Gutes rauskommen? Ja? Das geht ja gar nicht. Das heißt, und da ist Servicehaltung gefragt. Weil wenn es mir egal ist, ob ich meinen Kollegen eine Information rechtzeitig liefere oder nicht, dann kann nichts Gutes rauskommen, dann ist das keine Servicehaltung, sondern das ist genau der Kern. Also oft, ganz offen gesagt, oft geht es im Bereich Service viel mehr um die Zusammenarbeit intern oder mindestens genauso, vielleicht möchte ich es mal so sagen, mindestens genauso um die Zusammenarbeit intern wie um die Schnittstelle des Unternehmens am Kunden. Also das ist sehr wichtig und da macht man Servicehaltung fest. Also ja. Und deswegen messen wir diese Sichtachse genauso. Also interne Prozessperformance ist ein ganz wichtiges Thema.
Mhm. Ja, wenn ich jetzt als Führungskraft, vielleicht sogar eben als neue Führungskraft merke, dass es da hackt. Also genau, da passiert genau das, was du ansprichst. Und vielleicht merke ich auch, dass die Kommunikation untereinander nicht mehr so funktioniert, also spezifisch an diesen Schnittstellen. Jetzt hast du zweimal erwähnt, dass die Digitalisierung, sag ich schon, also dieses online gemeinsam online arbeiten, jetzt über Zoom-Meetings oder wie auch immer, eine echte Herausforderung ist und vielleicht eben auch eine Herausforderung sein kann, diese Service-Haltung, die man ja unbedingt braucht, damit der Kunde dann am Schluss was auch davon hat, aufrechtzuerhalten. Hast du da eine Idee, wie ich da dran gehen kann als Führungskraft, damit dieses ganze System wieder stabiler wird?
Nee, im Kern ist, ich möchte es mal so ausdrücken. Ich glaube, es ist sehr selten, dass Menschen morgens aufwachen, die Augen im Bett aufschlagen, an die Decke gucken und sagen, heute mache ich einen schlechten Job. Also das glaube ich nicht. Also das gibt es, aber das ist wirklich sehr selten. Was mir viel mehr begegnet ist, und da bin ich wieder ein bisschen beim Thema Empathie, ja, dass wir manchmal in dieser internen Zusammenarbeit gar kein Verständnis haben für den Kollegen, weil wir vielleicht weil wir die Bereiche gar nicht so gut kennen, also füreinander wenig Verständnis haben, nicht weil wir das nicht wollen, sondern weil wir die Hintergründe oft gar nicht kennen. Und das Erste, was ich machen werde, wenn ich eine junge Führungskraft wäre und ich verantworte einen Bereich und die Zusammenarbeit mit einem anderen Bereich funktioniert nicht so gut, dann ist das Erste, was ich machen würde, den Dialog zu suchen. Also ich würde mit dem Äquivalent des anderen Bereichs, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde den Telefonhörer in die Hand nehmen, wenn ich das nicht kann. Ich würde sagen, Mensch, lass uns mal miteinander reden. Ich würde mich gerne mal mit dir zu ein paar Themen abstimmen. Also einen echten Dialog zu suchen und auch die andere Seite anhören. Und das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Ich habe für mich das nächste Jahr als das Jahr des Dialogs ausgerufen. Ich finde, wir kommunizieren sehr viel und ich habe manchmal den Eindruck, jeder schüttet seine Meinung überall rein, ja. Aber wir hören den anderen gar nicht mehr richtig an. Und wir setzen uns nicht mehr mit anderen Meinungen auseinander. Und das meine ich jetzt auch ein Stück weit gesellschaftlich, ja. Mein Papa hat immer gesagt, durchs Reden kommen die Leute zusammen, ja. Oder Reden hilft, könnte man irgendwie sagen, ja. Und das ist das Erste, was ich einer jungen Führungskraft empfehlen würde, dass sie in einen echten Dialog geht. Das ganz offen gesagt, das klingt so banal, aber das ist genau das, was oft fehlt, dass man einfach miteinander spricht. Und ich glaube, alleine dieser Dialog kann schon viele Grenzen abbauen und ein neues Verständnis aufbauen. Also deswegen bin ich ein großer Freund von abteilungsübergreifenden Formaten, die sehr zielorientiert sind. Also nicht nur Kaffee plaudern, sondern sehr zielorientiert zu hinterfragen, wie kann man gemeinsam in einer besseren Zusammenarbeit die Dinge besser auf den Weg bringen. So, und jetzt sprichst du die digitalen Konferenzen an. Ich glaube, da wissen alle, die das täglich haben, wenn man mal 14 Stunden in Zoom geguckt hat, hat man eckige Augen und ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, man ist müder, als wenn man jemanden gegenüber sitzt, 14 Stunden. Ich glaube, wir sehen uns an vielen Stellen zurück oder freuen wir uns schon wieder, wenn es mehr Echt-Mensch-Kontakte geben kann. Auf der anderen Seite finde ich auch, also ich bin dankbar, dass das überhaupt geht, dass wir beide uns unterhalten.
Ja.
Und ich finde, das ist die echt gute Seite, dass das möglich ist. Ich glaube, wichtig ist es für diese digitale Kommunikationszeit, dass man ja auch sehr zielorientiert ins Gespräch geht und auf der einen Seite, also dass man Anlässe hat und Anliegen hat und dass man Ziele für die Gespräche auch hat. Aber ich glaube, mindestens genauso wichtig ist es, dass es wirklich einen Dialog gibt, dass nicht nur ein Abhaken von Punkten, sondern dass wir trotzdem den Dialog aufrecht erhalten, auch in der digitalen Welt.
Ja. Ja, und dass sie vielleicht am Anfang der kurze Ratsch dann auch irgendwie erlaubt ist, ne? Also ich habe gestern erst mich mit jemandem unterhalten, das war ganz spannend. Und der hat mir das Problem geschildert, dass die Leute einfach in diese Konferenz gehen und dann ist es eben dieses Abhakeln, was du sagst, ne? Und die Führungskraft erzählt und dann gehen sie wieder alle und es findet eben kein Dialog statt. Also ich glaube, da können nicht nur Führungskräfte, sondern die Selbstverantwortung von dem Mitarbeiter vielleicht auch einfach angesprochen, was du gesagt hast, mal zu sagen, Leute, normalerweise kommen wir ja auch einfach in diesen Raum rein und da setzen sich alle gemütlich hin und dann holt sich noch jemand ein Wasser oder einen Kaffee oder sonst wie was, ne? Und diese Atmosphäre anzukommen, das finde ich unglaublich wertvoll, das möglicherweise auch im digitalen Setting irgendwie hinzukriegen.
Absolut, absolut. Und dann dürfen wir eins nicht vergessen, also ich habe das jetzt bei mir im Team weniger, aber ich beobachte das rundherum sehr stark. Ich habe mich mit dem Thema Homeoffice ich hatte ja auch mal einen etwas kritischen Artikel geschrieben, weil ich bin jetzt nicht rückwärts gewandt, das ist ganz im Gegenteil. Also Homeoffice, glaube ich, oder mobiles Arbeiten, ich möchte es mal lieber so nennen, ja. Mobile Working ist sicherlich eine wichtige Möglichkeit in der Zukunft, auch leistungsfähig zu sein oder Zeit zu sparen, Fokus zu gewinnen. Also das ist außer Frage. Was man aber nicht vergessen darf als Führungskraft, und das ist, glaube ich, wichtig für junge Führungskräfte, dass ja für die Menschen, die jetzt von zu Hause arbeiten, jeder in einer anderen Situation ist. Da sitzt der eine oder die eine sitzt schon seit Monaten am Küchentisch, weil es gar keinen Homeoffice-Arbeitsplatz gibt und rundherum vielleicht dann auch noch kleine Kinder, die ja auch nicht so richtig unterscheiden können, wann arbeitet Papa oder Mama oder wann ist sie oder er für die Kinder da. Wir haben ein Rundum, jeder, den ich kenne in meinem auch persönlichen Leben, hat irgendwie eine ganz besondere Zeit im Moment. Und ich glaube, jeder hat seine eigenen Herausforderungen, so wie jedes Unternehmen in einer unterschiedlichen Situationen ist aktuell. Die manchen haben wahnsinnig viel zu tun, die anderen haben gar nichts zu tun. Also es ist ja wirklich, man kann sagen, es gibt unglaublich unterschiedliche Geschichten. Und was ich für sehr wichtig halte, darauf lege ich persönlich in meiner Führungsarbeit auch sehr viel Wert, dass ich schon versuche, die Geschichten der Menschen zu kennen. Und das ist ja auch das, was zur Empathie gehört, dass ich die Geschichten kenne und dass ich auch ein Fingerspitzengefühl habe, wann ich vielleicht auch mal auf so eine Geschichte eingehen muss. Und also jeder meiner Kolleginnen und Kollegen hier in meinem Team hat irgendwie dieses Jahr besondere Geschichten gehabt, auch herausfordernde Geschichten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, ich persönlich halte es für sehr wichtig, dort auch ein guter Begleiter zu sein als Führungskraft. Und das gelingt aber nur, wenn ich jenseits der klassischen Themen auch noch mich mit Mitarbeitern, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftige.
Ja. Ja, das ist sehr wertvoll. Also gestern wurde tatsächlich auch gesagt, dass das Interesse von der Führungskraft gar nicht da ist, den Mitarbeiter zu kennen. Und das fand ich schon sehr traurig. Also wenn man das Gefühl als Mitarbeiter hat, der Chef interessiert sich überhaupt nicht für das, was mir jetzt eigentlich da gerade passiert. Und wenn du das ansprichst, ich finde das so wertvoll und auch wichtig. Und es finde ich auch eine unglaublich große Führungskompetenz, nicht nur die Empathie, sondern auch wirklich das Interesse am Gegenüber zu haben.
Also ja, ich meine, ich kann jetzt mal nur von mir sprechen, wenn ich jetzt mal von mir selbst spreche, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, aber ich sage es jetzt mal so. Ich mag meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, also ich mag die von Herzen gerne und das ist das eine. Und das zweite ist, wenn ich jemanden einstelle, dann gibt es bei mir natürlich die Fragen der Kompetenzen, das ist ja alles Standard, ja, dass jemand irgendwie was kann, das muss ich hoffentlich jetzt mal aus. Für mich ist aber extrem wichtig, dass jemand zu uns passt und zu mir passt. Und jetzt möchte ich mal so sagen, ich spüre sofort, wenn ich jemanden einstelle, dann verbringen die Bewerber im Bewerbungsgespräch den ersten Moment nicht mit mir, sondern immer den ersten Moment mit dem Team. Und erst später spreche ich mit den Bewerberinnen und Bewerbern, weil mir sehr wichtig ist, dass es da einen guten Teamfit gibt. Weil wir eben sehr stark in Projekten zusammenarbeiten. Also da ist nicht jeder macht da sein Ding, ja, sondern das Miteinander muss funktionieren. Und für mich ist ein Kriterium jenseits all dieser Fragen, dass ich mir schon die Frage stelle, würde ich mit der oder demjenigen gerne am Abend mal ein Glas Wein trinken oder ein Bier trinken oder Kaffee oder einen Tee. Und wenn ich das für mich verneine, dann ist das für mich ein Ausschlusskriterium. Also ich glaube, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, dann ist es schon wichtig, dass man sich auch mag. Und jetzt kann ich mal nicht in allen Situationen können sich vielleicht die Führungskräfte ihre Mitarbeiter aussuchen. Das habe ich ein großes Privileg. Ich kann mir meine Mitarbeiter aussuchen, meine Kolleginnen. Wenn ich das nicht kann, dann bin ich bei dir, dass es eine wichtige Fähigkeit ist, dass ich jedem eine Chance gebe. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwelche liebenswerten Eigenschaften. Und, und da brauche ich halt ein bisschen Neugier auf den Menschen, um die liebenswerten Seiten eben auch zu entdecken. Und die Unterschiedlichkeit kann ja vielleicht auch gerade das Spannende sein in einer Zusammenarbeit, weil es unterschiedliche Blickwinkel gibt. Das setzt aber eben voraus, dass man ja, wie soll ich sagen, dass man natürlich auch ein bisschen Toleranz mitbringt. Weil die Unterschiedlichkeit gibt natürlich immer Reibungspunkte. Immer. Ist ja im Privatleben auch so. Ein bisschen, oder?
Absolut, absolut. Es menschelt auf jeden Fall. Ja, und ich meine, wenn eine Führungskraft sagt, alles muss perfekt sein, dann kommt sie da, glaube ich, auch nicht so viel weiter.
Nee, also ich glaube, Zusammenarbeit ist perfekt, wenn es Reibungspunkte gibt. Also wenn man keine Reibungspunkte hat, also ich bin jetzt nicht der totale Harmoniker, um das mal so auszudrücken, ja. Mhm. Man braucht schon Reibungsflächen. Deswegen finde ich es so schön, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Das heißt ja nicht immer, dass ich die andere nehmen muss als Führungskraft. Das ist übrigens eine wichtige Botschaft. Nur weil ich Mitarbeitende einbeziehe, heißt es ja nicht, dass ich nicht am Ende sage, naja, jetzt habe ich mir das angehört. Aber im Kern bleibe ich dann trotzdem bei meinem Gedanken, aus welchen Gründen auch immer. Das kann man ja auch begründen. Das heißt ja nicht immer, dass ich meine über Bord werfen muss. Aber anhören, glaube ich, gibt einem schon nochmal eine Sicherheit. Also entweder sage ich, hey, da ist was dran, da denke ich nochmal drüber nach. Oder ich sage, auch ich habe mir jetzt das alles angehört, am Ende des Tages überzeugt mich das nicht, ich bleibe bei meiner Meinung, aus folgenden Gründen ist der legitim.
Mhm. Ja, absolut. Also zuhören und nicht zu stimmen, aber trotzdem die Möglichkeit zu haben, was ihr vorhin gesagt habt, das zu evaluieren, was man eigentlich dann gerade so macht. Ich habe jetzt am Schluss von dem Interview noch ein paar Begriffe für dich. Ich habe ein bisschen, also ich sage nicht, ich stalke meine Gäste, aber ich mache das so gerne. Das macht so viel Spaß, einfach mal zu gucken, wo sich meine Gäste denn so rumtreiben. Und bei dir gibt es da sehr, sehr viel, wo man da gucken kann.
Also, das muss man schnell sagen. Ich vollende den Satz. Nein, ich vollende den Satz nicht.
Ich sag dir einfach, also es gibt, jetzt muss ich gerade schauen, 23 Zahlen. Die habe ich mir rausgesucht und du suchst dir drei Zahlen aus von 1 bis 23. Dann sage ich dir den Begriff und dann bin ich mir relativ sicher, dass du da was dazu erzählen kannst.
Okay, also jeder Begriff hat eine Ziffer oder eine Zahl.
Ja,
okay.
Genau.
Ich sage jetzt als erstes drei Zahlen. Dann kommen meine Lieblingszahl ist die 8, dann kommt gleich die 9 und dann die 13.
Die 9 und die 13. Die 8 ist gemeinsam besser werden.
Ich glaube fest daran, dass menschliche Fähigkeiten wie Empathie, also diese Stärken, die uns Menschen ausmachen, dass sich die nicht dadurch entwickeln, dass ich in einen Screen reinschaue und irgendwelche Checklisten abarbeite, sondern dass wir Empathie entwickeln im Miteinander. Und dass das Lernen im Miteinander eben bewirkt, dass wir mehr Einfühlungsvermögen gewinnen. Und deswegen sind auch unsere Lernkonzepte kollaborative Lernkonzepte, also immer Lernkonzepte, die im Dialog stattfinden. Das gemeinsam, und das bedeutet für mich gemeinsam besser werden.
Ja, vielen, vielen Dank. Die 9 ist, ich mag mich.
Ich mag mich?
Ja.
Ich mag mich meistens, würde ich sagen. So, also ich mag mich selbst zu mögen, ist aus meiner Sicht unfassbar wichtig, um andere Menschen mögen zu können. Also ich komme nochmal auf Empathie zurück. Also man braucht ja selbst Empathie, um empathisch überhaupt sein zu können. Und ich liebe meine Arbeit und ich arbeite immer schon unglaublich viel und es macht mir auch Freude. Gleichwohl sage ich mal, jeder Mensch braucht Energiequellen und zwar möglichst unterschiedliche und auch mehrere Energiequellen, das ist wichtig. Und wenn ich über ich mag mich spreche, dann sage ich, ich gönne mir Energiequellen, die mir Energiequellen geben, damit ich auch wiederum Energie habe für andere.
Ja, vielen Dank. Dann die 13 wäre vernetzt denken und empathisch kommunizieren kann nur der Mensch.
Ja. Empathie bedeutet ja, spontan, und das ist wichtig, spontan in einer Situation einen Kontext zu schaffen. Das ist ja Empathie. Das ist diese menschliche Fähigkeit, dass wir spontan in einer Situation, ohne dass wir sie geplant haben, ohne dass wir dann in der Lage sind, aus einem Zusammenhang uns in etwas hineinzufühlen. Das macht ja Empathie aus. Und das braucht ein vernetztes Denken. Und insofern sind wir Menschen ja in der Lage, wenn man sich so Gehirne anschaut, also ich bin kein Hirnforscher, aber ich habe aus Interesse mit sehr viel mit Hirnforschung auch auseinandergesetzt. Und es gibt ja viele großartige Kollegen, die ganz wunderbare Bücher geschrieben haben und Vorträge halten zu diesem Thema. Wir Menschen haben halt ein Gehirn, das in alle Richtungen arbeiten kann. Und vernetztes Denken schafft uns eben in einer Situation, also verschafft uns die Fähigkeit, in der Situation den Kontext zu schaffen. Und das gibt uns überhaupt erst die Chance, empathisch zu sein.
Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das letzte Wort gehört meinem Gast. Möchtest du noch was loswerden? Gibt es noch was, was wichtig ist?
Ja, wir sind ja in besonderen Zeiten. Ich wünsche dir, liebe Katja, aber ich wünsche auch allen Zuhörenden und Zusehenden, dass sie ganz viele Menschmomente erleben. Ich sage immer, die gelebte Servicekultur ist die Summe der Geschichten, die Menschen über die Menschen mit einem Unternehmen oder auch in einer Interaktion, also Menschen mit einem Unternehmen erleben, Mitarbeitende übrigens genauso wie Kunden. Insofern wünsche ich allen großartige Menschmomente, wunderschöne Geschichten, die sie erleben, und gleichzeitig wünsche ich auch allen, dass sie Gelegenheiten haben, Menschmomente zu schaffen und Geschichten in den Köpfen anderer zu schreiben. Ich bin kein rosa-rote Wolkenmaler, aber ich sage immer, Service ist ein Herzensthema mit einer knallharten Auswirkung, und am Ende ist immer die Frage, inwieweit sind wir in der Lage, schöne Geschichten zu schreiben. Ich glaube, das macht unser Leben miteinander und unser Miteinander reicher und besser. Und da haben wir, glaube ich, alle eine große Sehnsucht danach.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und jetzt eine Frage nur noch. Hast du einen Lieblingskanal, wo man dich erreichen kann, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten will?
Oh, man kann mich immer anrufen. Ich bin gar nicht so... immer kann man mich nie anrufen, das stimmt nicht ganz. Also per E-Mail geht immer über soziale Medien natürlich. Also ich bin sehr aktiv in den sozialen Medien, vor allem auf LinkedIn und andere natürlich auch, ja, aber auf LinkedIn speziell. Und also insofern, ich glaube, ich habe ehrlich gesagt keinen bevorzugten Kanal. Auf allen Kanälen sozusagen.
Das packt ihr auf jeden Fall in die Shownotes, diese Kanäle, damit auch ihr euch mit der Sabine vernetzen könnt und natürlich auch anfragen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei gewesen bist im Podcast und natürlich auch auf YouTube. Und jetzt, genau, wünsche ich dir einfach eine wunderschöne Zeit. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke, liebe Katja. Ich danke dir. Alles Liebe für dich und danke für deine Einladung.
Ja? Dankeschön.